wie bekommen wir Leute ins Handeln? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage für die Demokratie derzeit auch. Ja. Gibt es da auch Lösungsansätze von philosophischer Seite?
Klar, die sozialen Medien tragen natürlich dazu bei, dass es so eine affektbeladene Sprache gibt und so eine Emotionalisierung. Aber das ist demokratiepolitisch natürlich sehr gefährlich. Ne? Und dann kann keine Annäherung mehr stattfinden.
Stadt und Stimme.
Der Politik-Podcast für dein Baden.
Hallo, ich begrüße euch sehr herzlich zum Podcast Stadt und Stimme. Ich darf heute bei mir begrüßen Cornelia Moos-Lechner-Brüll. Mein Name ist Sabine Macher, ich bin Gemeinderätin in Baden und wir werden uns heute ein bisschen zu philosophischen Themen austauschen. Die Cornelia und ich, wir kennen uns schon seit einiger Zeit, was ganz lustig war, weil wir haben uns am Wolfgangsee kennengelernt und haben eigentlich beide nicht gewusst, dass wir aus Baden sind. Also es ist möglich, auch in Baden einander nicht zu kennen. Sie hat eine philosophische Praxis, da werden wir dann noch ein bisschen drüber reden. Und philosophiert auch besonders mit Kindern, bietet dazu auch eine Ausbildung an und hat selber zwei Podcasts, den Philopod und für Kinder den Denkfunk. Und ich habe auch noch zwei Bücher mitgebracht. Einerseits die radikale Freiheit, das ist vielleicht ein bisschen für Einsteiger, da werden verschiedene Fragen auf eine sehr lebensnahe und auch amüsante Art, finde ich, behandelt. Und das aktuelle Buch Weltneu denken, Weltbegriff in Zeiten globaler Umbrüche, da werden wir heute ein bisschen einsteigen auch, weil ich denke, die Welt ist ein bisschen aus den Fugen und da möchten wir heute darüber sprechen. Mhm. Vielen Dank fürs Kommen, Conny.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich glaube, in Baden, in der Operettenstadt, kann man vielleicht mit einem Zitat aus dem Lumbazi Vagabundus starten. Da gibt es ja das Kometenlied, wo immer gesungen wird, die Welt steht bestimmt nicht mehr lang. Und irgendwie hat man das Gefühl, persönlich und auch sozusagen in der Öffentlichkeit, vor allem in den Social Media, dass so ein bisschen eine Doomsday-Stimmung immer mehr um sich greift und die Leute das Gefühl haben, dass alte Denkmuster oder alte Lösungswege nicht mehr so funktionieren und es aber ein bisschen unklar ist, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Wie würdest denn du das einschätzen?
Also erstens mal ist das wirklich ein Thema, das mir auch in der philosophischen Praxis sehr oft begegnet. Also ich hatte gerade gestern wieder ein Gespräch mit einem Gast in der Praxis, wo man ja einfach Lebensthemen und eben genau solche Fragen, ne, diskutiert. Und da ging es wirklich genau darum, nämlich diese Frage von, man hat das Gefühl, alles zerfällt, irgendwie zerbröselt und man weiß noch nicht, wie es weitergeht. Da gibt es eine spannende Idee oder Definition von Antonio Gramsci zur Krise. Der hat gesagt, Krise ist eigentlich so ein Interregnum, also eine Zwischenzeit. Das Alte ist eigentlich schon am Sterben oder ist schon abgestorben und das Neue hat aber noch nicht begonnen. Und in dieser Zeit dazwischen sucht man natürlich, ne? Und vor allem, man muss sich entscheiden und man muss ein Urteil sich bilden und muss sich eigentlich ausdenken, wie ist der neue Weg, wie soll der gestaltet werden? Und das ist wahnsinnig schwierig, ne? Und jetzt sagt man bei uns immer aktuell, wir finden uns in einer Polykrise oder in multiplen Krisen. Das heißt, wir haben gerade mehrere Dinge am Tisch, ob es ökologisch ist, ob es politisch ist, Demokratiekrise und so weiter, ne? Summiert sich. Und da sind die Leute einfach ganz schnell überfordert, ja, und ist auch verständlich und manchmal paralysiert, ne, und dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, wie man handeln soll.
Das Thema, wie man die Welt sieht oder wie man auf solche Problemstellungen zugeht, ist ja kein neues Thema, ist ja ein ganz altes Thema und gibt es ja viele verschiedene Zugänge. Was wären da so aus deiner Sicht Überlegungen, die man sich machen kann, um dieses große Thema überhaupt einmal zu erfassen und in verschiedenen Aspekten zu beleuchten?
Also großes Thema meinst du jetzt, was also sich verändert?
Genau, also was bedeutet das überhaupt, ne? dass die Welt im Umbruch ist? Was heißt das eigentlich? Das sagt man so leicht dahin, ne?
Ja.
Aber wir alle erleben ja auch, dass es geht ja auch immer weiter, auch bei allen Krisen. Es ist ja nicht so, dass es einen Stopp gäbe und morgen ist es anders, ne?
Ja, ja,
und wie kann man sich dieser Fragestellung überhaupt nähern, um zu versuchen zu erfassen, was da stattfindet gerade?
Ja, ja. Ja, weißt, also ich finde da nochmal wichtig, drum übrigens das Weltbuch, ne, weil das ist jetzt auch wieder interessant. Wir reden jetzt über Welt und dann ist aber jetzt die Frage, was meinen wir? Ne? Also Welt ist im Umbruch. Also was ist es genau? Ist es eben, ist es im Politischen? Ist es das demokratische System? Ist es die Art des Wirtschaftens? Eben ist es die Klimakrise und so weiter? Ich glaube, da muss man erstmal immer genau hinsehen, weil erst wenn man genau hinsieht und konkret wird, dann hat man auch wieder Handlungsmöglichkeiten. Ne? Also wenn die Dinge zu groß sind, zu schwammig und zu ungenau und wir wissen eigentlich gegenseitig gar nicht, wovon reden wir, was meine ich jetzt, wenn ich von Welt spreche, was meinst du, dann kommen wir gar nicht weiter, weil wir können eigentlich keine Lösungsstrategien entwickeln. Ne? Und also ich habe so das Gefühl im Grunde, also zwei Dinge. Ne? Erstens mal, man muss sich ein Stück weit vielleicht auch beruhigen. Und da auch da gibt es in der Philosophie natürlich sehr spannende Ideen, wie zum Beispiel, dass man halt auch die Geschichte, wie sie sich ereignet, dialektisch betrachtet. Und das heißt einfach, es gibt Bewegungen und Gegenbewegungen. Also wenn wir in einer Zeit waren, wo Freiheit und Liberalisierung eine ganz große Rolle gespielt haben und wir immer mehr an Freiheiten hinzugewonnen haben, dann ist es eigentlich eine Art von Automatismus, dass auch eine Gegenströmung kommt, die dann wiederum versucht, sozusagen mehr Sicherheit, was ja oft so ein Pendant ist, ne? Also Freiheit versus Sicherheit, ne? Das gegenüberzustellen und dann wieder mehr Sicherheit zu bieten, weil in zu viel Freiheit fühlt man sich vielleicht auch verloren. Jetzt kommt wieder eine Art von Gegenbewegung und Gegentrend, wie wir sehen bei autoritären Strömungen, die es aktuell gibt. Ne? Und das bedeutet dialektisch im Sinne von eben jede Bewegung hat Gegenbewegung, alles was ist, wird irgendwie auch wieder negiert oder abgelehnt und im Gesamtprozess aber gesehen, ne, findet trotzdem eine Art von Transformation und Entwicklung statt. Also wir gehen nie genau zum selben zurück, historisch ja auch nicht, können wir nicht sagen. Ne? Also das heißt, es wird auch jetzt meines Erachtens wieder, irgendetwas wird geschehen, ne, und wird passieren, wie sich Gesellschaft verändert. Natürlich ist es auch gefährlich, das will ich gar nicht absprechen. Aber wenn man sich ein bisschen distanziert und sozusagen von einer höheren Ebene darauf blickt, ne, dann muss man vielleicht auch erkennen, dass es größere Bewegungen und Umwälzungsprozesse sind. Ne? Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir uns im Endeffekt oder dass sich viele Gruppen, Menschengruppen, die sich erkämpft haben, emanzipatorisch wieder bestimmte Rechte und Freiheiten wegnehmen lassen werden in the long run. Ja, das ist klar, wir sehen jetzt so einen Backlash, also wir sehen, es geht wieder was, vielleicht auch ist in Gefahr, aber auch dagegen wird es dann wieder Widerstand geben, ne, wenn es wirklich zu ernst wird diesbezüglich. Und es ist, ich glaube, dass man es ist erstens wichtig, dass man jetzt diese Bewegungen betrachtet, ne, weil dann ist man, hat man schon mal eine andere Position eingenommen, also ist dem gegenüber ein bisschen ruhig. Ne? Und dann kann ich fragen, was kann ich jetzt tun konkret? Ne? Und dieses Konkrete, das sage ich dann auch immer, bespreche ich immer mit meinen Gästen, also bin ich wirklich der Meinung, handeln können wir immer nur im direkten Umfeld. Ich meine, meine Handlungen sind abhängig von meiner Person, von meinem Körper, von meiner Situation, in die ich gestellt bin, ne? Abgesehen von den Wahlen, die ja nicht sehr oft stattfinden, also das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und ansonsten ist wichtig, im Konkreten zu handeln, also zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich, um so Mensch zu sein, wie ich es mir auch vorstelle, ne? Also wie es für mich richtig ist, wie es auch für meine, mit meinen Werten stimmig ist oder vielleicht auch in solidarischer Hinsicht, ne? Wie kann ich dem unmittelbaren Nachbarn helfen oder eben direkt in meiner Umgebung, weil dann verzweifelt man nicht so dran an der Größe und der Unmöglichkeit, das Ganze in den Griff zu kriegen.
Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Man liest es ja auch häufig, dass eine gewisse Politikverdrossenheit eingezogen ist, weil Menschen das Gefühl haben, man kann eigentlich nichts ändern, man ist dem ausgeliefert und die sind eh alle gleich und da arbeitet eh jeder nur in seine Tasche. Ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, wenn man sich die Ereignisse in Amerika derzeit anschaut, kann ich das ein bisschen nachvollziehen, obwohl gerade diese Strömungen dann diese Art von Wählern anziehen. Das ist ein bisschen ein Widerspruch eigentlich auch, zumindest einmal auf erste Sicht. Und wie bekommen wir Leute ins Handeln und auch wirkmächtig? Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage für die Demokratie derzeit auch. Ja? Gibt es da auch Lösungsansätze von philosophischer Seite?
Ja, also ich meine, jetzt um es eher mal philosophisch zu betrachten, es ist ja so, ne, wie wir denken, so handeln wir. Also drum arbeiten wir jetzt in der philosophischen Praxis auch zunächst eigentlich immer übers Denken. Ja? Also wenn ich eben, je nachdem, welches Weltbild ich habe, welche Vorstellung ich habe von meiner Wirksamkeit, dementsprechend komme ich ins Handeln oder ich bin blockiert. Ich fühle mich blockiert. Ne? Und was mir das ja persönlich sehr gut gefällt, ist ein Ansatz bei Kant, ja, der ja eigentlich davon ausging zu sagen, in jeder einzelnen Handlung, die du tätigst, spiegelt sich die ganze Menschheit wieder. Sprich, wenn ich Unrecht im Konkreten tue, nur einer Person gegenüber, tue ich Unrecht eigentlich allen Menschen. Weil sozusagen der Mensch sozusagen in jedem von uns zum Vorschein kommt. Also was ist der Mensch? Diese große Frage, ne? Und ich finde das deshalb interessant, eben wie gesagt, weil so kann ich dann mein eigenes Handeln jeweils sehr konkret überprüfen und schauen, passt es eben, ist es stimmig für das, was ich für richtig halte oder nicht. Und es geht eigentlich, da geht sich dann ein egozentrischer Ansatz oder ein egoistischer eigentlich überhaupt nicht aus, ne? Weil wenn ich mir denke, so wie ich jetzt meinen Nächsten behandle, darin repräsentiert sich eigentlich unser gesamtes Verhältnis zueinander als Menschen. Und dann könnte man auch die Menschenwürde und so weiter mit reinnehmen. Ne? Behandle ich den anderen würdevoll oder nicht? Ja? Dann sieht man eigentlich auch, dass mein eigenes konkretes Handeln sehr wirkmächtig ist, weil es steht repräsentativ für uns, wer wir sind, wie wir sind, was für ein Selbstverständnis und Selbstbild wir haben. Ne? Und da dann wiederum finde ich, dann spürt man sowas wie eben Verantwortung auch, ne? Verantwortung eben fürs eigene Handeln, aber auch Bedeutung dessen tatsächlich, was ich tue und wie ich es tue. Und da finde ich, kann man schon viel machen. Ich meine, wir reden dann immer von Vorbildwirkung oder solchen Dingen. Aber es stimmt ja definitiv auch, ne? Ich sage mal so ein ganz kleines Beispiel. Ich denke es mir oft, wenn ich einkaufen gehe und ich bin an der Kasse und wir sind irgendwie alle, ich meine, jetzt momentan sagen wir stille Zeit und alles ist eigentlich, oder wissen wir alle, in Hektik und alle sind erschöpft, ja. Und vielleicht auch krantig und gestresst und so weiter. Und wenn du nur einmal anfängst, finde ich, eben im Supermarkt oder irgendwo freundlich zu sein, mit den Leuten ins Sprechen und Reden zu kommen, sich erst recht zu bedanken, sich die Zeit zu nehmen, jemanden in die Augen zu schauen, schauen dich rundherum alle an und machen es aber tatsächlich auch nach, ne? Also werden sofort selbstfreundlicher. Also ich finde, wir haben eine unglaubliche Multiplikationswirkung in unserem Tun und Handeln. Das vergessen wir oft, weil eben die Dinge so überwältigend und groß und chaotisch erscheinen und komplex sind sie auch. Aber gerade dann kann ich sagen, kann ich mich ja nur mehr sozusagen auf mich, mein Umfeld und mein Handeln zurückziehen, aber da wirklich erkennen, dass das Wirkung hat, ne? Also das würde ich nicht unterschätzen einfach, die Wirkung des Einzelnen.
Das ist im höchstpersönlichen Kreis, aber irgendwie müssen wir es als Gesellschaft auch schaffen, auch nochmal ein Stück größer zu denken in Solidarität. Und ja, da ist auch immer ein bisschen die Frage, ne? Solidarität innerhalb einer Gruppe, mhm, oder kann sich das über, oder eine Nation ist ja jetzt auch wieder fancy, darf man jetzt wieder sagen, ne? Also wir sind wir und Hauptsache uns geht's gut, America first und so weiter. Und das, man merkt immer mehr, dass Dinge salonfähig sind, die vor kurzem noch nicht so, wie man vielleicht nicht so gesagt hätte, sagen wir es mal so. Ja. Aber wie kommen wir, das Gegenbild wäre jetzt die Menschheit als Solidargemeinschaft zu sehen und zu sagen, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Ne? Mhm. Und es gibt ja auch dazu auch Rechtsgrundlagen in Wahrheit, ne? Weil es gibt die allgemeinen Grundsätze der Menschenrechte und auch da wird ja versucht, ein bisschen zu ziehen an dem Thema. Also dieses Spannungsfeld finde ich schon nochmal interessant, weil es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass sich jetzt jeder in sein Biedermeier zurückzieht und 5 Oligarchen richten jetzt die Welt her. Ne?
Ja, genau. Ja, und da sind wir eben wieder bei der Frage, eben was für ein Weltverständnis habe ich an sich oder eigentlich auch für ein Menschenbild. Ne? Das sind ja da eigentlich alles Bilder, die wir in uns tragen. Und da hast du völlig recht. Also da ist so die Frage, von welcher Richtung aus denken wir, mit wem sind wir zuerst und zunächst solidarisch. Ja? Da gibt es so eine klassische Unterscheidung bei Gilles Deleuze, einem französischen Philosophen, der versucht hat oder der eigentlich in dem Interview gefragt wurde, was ist für Sie links und rechts? Also was ist die Unterscheidung zwischen linker und rechter Ideologie? Ne? Und ich finde, er hat das ganz schön beschrieben und man kann mal auch Parteien und solche Diskurse danach ein bisschen prüfen und anschauen, ja, wie sie argumentieren. Er hat gemeint, es sind zwei unterschiedliche Denkrichtungen, was eben die Solidarität betrifft. Also bei einer rechten Ideologie ist es eher so, dass man zunächst von der kleinsten Community und Gemeinschaft ausgeht, nämlich auch was die Interessen zum Beispiel betrifft, die ich vertrete. Ne? Also quasi es würde anfangen in der Familie, das ist sozusagen der wichtigste Kern, mit dem bin ich solidarisch. Dann geht es halt weiter, vielleicht Stadt, dann wird es lokal, dann geht es eben zur Nation und so weiter. Da meint er, diese Blickrichtung quasi, die landet sehr, sehr selten bei einer weltweiten solidarischen Empfinden für die Menschheit an sich, ja, weil das eigentlich relativ früh schon wieder endet, ne? Das linke Denken eigentlich hat immer von der anderen Seite begonnen. Also quasi wir Menschen solidarisch sein, erstmal mit der Gemeinschaft der Menschen, zum Beispiel auch Leiden nachvollziehen zu können, dass wir auch eine Leidensgemeinschaft sind, sozusagen empathisch auf einer ganz anderen Ebene mit den Menschen an sich, und geht dann sozusagen in der Solidarisierung langsam nach innen, bis zum Schluss sozusagen der Lokalpatriotismus oder so stehen würde. Ja. Aber das spielt dann meist in der Politisierung schon gar nicht mehr die zentrale Rolle. Und das finde ich an sich spannend, weil, wie du sagst, wir erleben ja eine Renationalisierung und wir erleben ja auch, dass Solidaritäten immer mehr eingeschränkt werden auf kleine Communities oder Gruppen. Ne? Was übrigens sehr interessant ist, dass das mittlerweile oder jetzt wieder auch den Linken passiert. Ne? Weil denkt man zum Beispiel an Identitätspolitik. Ja? Das war für Jahrzehnte, sage ich mal, aus einer philosophisch-kulturtheoretischen Perspektive eigentlich verpönt, ne? Oder halt dieses dekonstruiert worden zu sagen, was bringt euch das, wenn ihr für eine kleine Gruppe, ne, eigentlich zwar für Interessen kann man ja eintreten, aber zu sagen, es gibt sowas wie eine essentielle Identität, eine Wesenhaftigkeit, für die ich einstehe und für die ich argumentiere, bereitet halt gleichzeitig einen extremen Ausschluss. Ne? Wenn ich einschließe, schließe ich immer auch aus. Mittlerweile haben wir es, dass solche Gruppen gegeneinander kämpfen, ne? Und sich bekämpfen. Und das, wie gesagt, auch im linken Spektrum. Und das ist halt gefährlich, weil dann kommen nämlich die Menschenrechte oder menschliche Solidarität an sich kommt unter die Räder. Ne? Also da, glaube ich, da müssen wir wirklich aufpassen und schauen, von welcher Blickrichtung her blicke ich auf ja, natürlich auch auf Politik oder was ich zu tun habe, wen ich verpflichtet bin, für wen ich handle, für wen ich agiere. Das wäre sozusagen das Denken. Aber das Handeln muss natürlich im Konkreten stattfinden. Ne? Das Handeln kann immer nur mit meinen Möglichkeiten stattfinden. Aber die Idee sozusagen, von der ich herkomme, mit wem ich mich solidarisch erkläre, gesagt, da gibt es diese zwei unterschiedlichen Blickrichtungen. Ja.
Und wahrscheinlich muss man das auch in der Ausverhandlung der konkreten Dinge dann auch ein bisschen im Auge behalten, um besser zu verstehen, wo der andere eigentlich herkommt. Ich finde es aber traurig, muss ich sagen, wenn sich jetzt an kleinen Themen schon der Kulturkampf entzündet. Genau. Wir haben das jetzt ja selber neulich einen Post gehabt, wo die Plakate für einen Advent im Kurberg da irgendwie als Vogue und das als negativ bezeichnet worden sind, weil man da Nachhaltigkeitsthemen abarbeitet. Und das ist eigentlich überhaupt nicht produktiv, ne? Nein, so eine Art von Diskurs. Aber ich denke, man muss halt auch verstehen, eben das grundsätzlich andere Menschen andere Weltbilder haben. Und mit dem muss man sich irgendwie auseinandersetzen.
Ja, ja, weißt, das Gefährlichste finde ich einfach in dieser Diskussion, dass halt tatsächlich so eine Emotionalisierung stattfindet. Ne? Es wird ja dann eigentlich nicht mehr rational argumentiert und gemeinsam nachgedacht. Und auf einer vernünftigen Art und Weise, es geht ja tatsächlich darum, wie es diese Rage-Bait jetzt auch gibt, ja, wo im Netz, dass man sagt, Hauptsache Wut schüren oder irgendwelche Emotionen, weil dann, klar, ne, dann erntet man Klicks und so weiter. Also ich merke das, klar, die sozialen Medien tragen natürlich dazu bei, ne, dass es so eine affektbeladene Sprache gibt und so eine Emotionalisierung. Aber das ist demokratiepolitisch natürlich sehr gefährlich. Ne? Und dann kann keine Annäherung mehr stattfinden. Also was mir in der Praxis auch ganz oft begegnet sind, interessanterweise seit Covid und viele sagen, seitdem hat sich das eigentlich nicht viel verbessert, dass auch durch Familien- und Freundeskreise einfach so Risse sich ziehen, indem es eben Themen gibt, die so aufgeladen werden emotional, dass wenn ich entweder für oder gegen bin, dass dann nicht mehr miteinander gesprochen wird. Ne? Ich kenne es auch aus Schulkontexten, Philosophie mit Kindern, dass manche Lehrende einfach auch Themen absolut vermeiden, weil sie so ideologisch aufgeladen sind, dass man gar nicht mehr drüber diskutieren will. Und wenn das dann nicht mal im Ethikunterricht geht oder in solchen Stunden, die genau dafür da wären, dass wir wissen, was heißt es denn, rational zu argumentieren, dem anderen zuzuhören und ein Argument nur für ein Argument zu nehmen und nicht zu sagen, damit identifiziere ich die ganze Person und damit lehne ich sie dann auch vollständig ab. Ne? Mhm. Wie sollen sie das dann lernen? Also wir verlernen auch diese klassisch demokratisch notwendigen Diskursverfahren. Ja? Und das ist auch sehr demokratiepolitisch gefährlich. Ja?
Da schließt sich eigentlich ein bisschen der Kreis zu meiner Vorstellung, weil du ja gesagt hast, oder weil ich über dich gesagt habe eigentlich, dass du auch einen besonderen Schwerpunkt hast zum Thema mit Kindern philosophieren. Und eben die Voraussetzung für ein gutes Miteinander ist ja, dass man gut miteinander in Diskurs gehen kann. Ne? Was bedeutet, dass man was weiß, aber auch, dass man das notwendige Gesprächshandwerkzeug hat, sozusagen. Und wie könnte man das aus deiner Sicht vielleicht stärker fördern, dass man wieder in so eine Kultur hineinkommen? Weil momentan haben wir eigentlich, wie du eben auch schon gesagt hast, in Social Media und so weiter, eine totale Gegenbewegung. Ne? Immer mehr Verkürzung, Ragebait. Es geht darum, wer lauter ist, wer mehr Follower hat und so weiter. Ne? Und das wird uns nicht weiterbringen. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Wo gäbe es Ansatzpunkte, dass wir als Gesellschaft das besser machen könnten?
Ja, also gut, generell geht es immer um Begegnungsräume, finde ich, eben, wo Menschen auch aufeinandertreffen können, die natürlich auch unterschiedlicher Meinung sind, weil wir leben ja alle in Bubbles und Echokammern. Ne? Das ist so die Frage, wie kann man das herstellen? Ich meine, primär, ich muss es dann immer wieder sagen, natürlich müssen wir im Bildungssystem ansetzen, ne? Weil da sind die Kinder ja auch zusammen. Die kommen auch aus unterschiedlichsten Elternhäusern. Und ich merke es ja, die haben auch wirklich, die sind politisch natürlich da auch schon geprägt. Aber da kommen sie zusammen und könnten eigentlich miteinander diskutieren. Also ich bin ja, ich meine, natürlich Ethikunterricht soll es für alle geben, aber dann ist auch die Frage, was ist dieser Ethikunterricht? Der darf auf keinen Fall eine reine Wertevermittlung sein, weil das ist nicht Ethik, ne? Sondern es geht eigentlich darum, wirklich dieses Argumentieren, Urteilen, autonome Denken, sich ein Bild machen, in Frage stellen, dass das gefördert wird. Und dazu ist eben der Weg und die Methode des Philosophieren. Ne? Also ich meine, die Philosophie, die Ethik ist ja nur eine Unterdisziplin der Philosophie. Aber die Werkzeuge stellt die Philosophie dann zur Verfügung. Und da merke ich wirklich, wenn man dann Kinder länger begleitet und die haben das länger in der Schule, ne, dann sind die dazu in der Lage, jedes Thema auszudiskutieren, weil sie einfach auch sich eben nicht so damit identifizieren, dass sie Angst davor hätten, eine Meinung zu äußern und dann dafür wieder verurteilt zu werden, weil das gibt's da nicht. Jedes Argument gilt als wertvoll und wir betrachten es. Also was wir eigentlich wieder lernen müssen, ist eine Art von Selbstdistanzierung. Also Distanzierung zu meiner emotionalen Bindung an mein Argument oder an meine Idee und meine Meinung. Ne? Ja. Weil dann können wir relativ nüchtern vielleicht auch drauf blicken und schauen, was ist das bessere Argument. Und gut für Erwachsene, ne? Ich meine, ich mache solche Dinge wie philosophisches Café und philosophischer Salon. Wäre halt schön, wenn es da mehr gibt. Da bin ich aber immer noch selber auch am Überlegen, wie man das auch gut, wie soll ich sagen, vom Publikum her, ne, diversifizieren kann. Weil man muss schon ganz ehrlich sagen, klar, wer fühlt sich für uns sowas angezogen? Das sind Leute, die eh schon diskutieren wollen, ne, und die eh schon ein Stück weit nicht vielleicht aufspringen auf diesen Emotionalisierungszug. Ja. Ich bin da immer noch am Basteln und so. Ja. Also wenn da jemand Ideen hat, bin ich immer offen. Aber solche breiteren, weißt, Öffentlichkeiten auch herzustellen, das ist natürlich, Begegnungsräume herzustellen, das ist nicht leicht. Ja. Darum sage ich eben früh beginnen, weil da können wir noch. Da haben wir wirklich Kinder, wie gesagt, die unterschiedlich auch geprägt sind oder noch gar nicht und offen sind und diese Tools und die Instrumentarien zu argumentieren auch lernen können.
Ja. Naja, ich glaube, genau diese Plattformen und eine Öffentlichkeit herstellen, da können wir alle einen Beitrag leisten. Auch wir versuchen ja immer wieder auch mit Veranstaltungen zu Themen, die jetzt vielleicht nicht unsere Kernthemen sind, im Format Nachgefragt zum Beispiel, auch Plattform zu bieten, dass man Themen diskutiert, die viele Leute interessieren und wo man respektvoll einander begegnet. Ne? Mhm. Weil das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, liebe Conny, also vielen Dank, dass du uns da heute ein bisschen einen Einblick gegeben hast in deine Gedanken und auch, wie wir da konkret etwas angehen können. Wie gesagt, du hast eine philosophische Praxis und eben verschiedene Formate, was du schon gesagt hast, wo man hingehen kann und da auch sich beteiligen oder noch mehr in Themen vertiefen kann. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Ich bin ja auch schon 2 Wochen mit dir gewandert, ja, inzwischen. Kann ich nur empfehlen, ist gut für den Kopf, bewegen und mit dem Kopf was machen ist immer sehr erfrischend, ja, ist man ein bisschen woanders. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich auch, dass ihr heute dabei wart. Wie gesagt, Bücher, Podcast, alles da und schauen wir, dass wir Teil einer offenen Gesellschaft sind und uns respektvoll in einem Diskurs begegnen. Alles Liebe.
Danke.